Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Österreich bleibt auch mehr als 3 Monate nach der Wahl ohne neue Regierungskoalition. Bereits gestern waren die Gespräche über ein Dreierbündnis geplatzt. Am Abend sind nun auch die Koalitionsverhandlungen zwischen der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ gescheitert. Die Gespräche waren auch der Versuch, den klaren Wahlsieger, die rechte FPÖ, über eine Regierung der Mitte von der Macht fernzuhalten. Als Konsequenz kündigte der amtierende Bundeskanzler Nehammer von der ÖVP seinen Rücktritt an. Ja, Till Rüger in Wien, woran sind denn die Verhandlungen nun gescheitert zwischen der ÖVP und der SPÖ?
Ja, letztendlich am Geld. Es ist ein riesiges Haushaltsloch hier vorhanden in Österreich. Und die SPÖ, die Sozialdemokraten, wollten Steuern erhöhen, neue Steuern einführen. Die ÖVP, die Konservativen, haben sich da strikt geweigert, haben gesagt, das schadet in dieser Rezession der Wirtschaft enorm. Und derselbe Grund war es ja, warum die Neos auch gestern schon ausgestiegen sind aus diesen Koalitionsverhandlungen. Das heißt, es ging ums liebe Geld und das hat diese Verhandlungen jetzt zum Scheitern geführt.
Und wie wird es jetzt weitergehen?
Da gibt es alle Möglichkeiten im Moment, die im Gespräch sind. Natürlich kann es Neuwahlen geben, aber das Ergebnis würde wahrscheinlich ähnlich aussehen wie bisher. Im Moment gehen politische Beobachter davon aus, dadurch, dass Karl Nehammer, der Bundeskanzler, ja auch zurückgetreten ist und er im Wahlkampf eine Koalition mit der FPÖ, also mit den Rechtspopulisten, ausgeschlossen hat, dass sich hier eine neue Koalitionsmöglichkeit eröffnet. Die FPÖ war ja die stimmenstärkste Partei bei der Wahl und es ist sogar im Gespräch, dass Sebastian Kurz jetzt vielleicht zurückkommt. Letztendlich liegt die Entscheidung aber beim Bundespräsidenten Van der Bellen. Er muss den Regierungsauftrag vergeben und er hat da jetzt eine Schlüsselfunktion.
Till Rüger, vielen Dank nach Wien. Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln wird erneut verhandelt. In der katarischen Hauptstadt Doha versuchen Ägypten, Katar und die USA zwischen Israel und der islamistischen Hamas zu vermitteln. Die Hamas fordert ein endgültiges Ende der Kämpfe in Gaza. Israel will eine mehrstufige Vereinbarung mit befristeten Feuerpausen. Die Regierung verlangt zudem eine Liste mit den Namen der noch lebenden Geiseln. Ja, und dazu spreche ich mit Jörg Poppendiek. Sie stehen vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv, wo auch heute wieder Angehörige der Geiseln für deren Freilassung demonstrieren. Was hören Sie über den Stand der Verhandlungen in Doha?
Ja, die Hamas hat den Druck in diesen Verhandlungen noch mal erhöht. Sie hat vor wenigen Stunden ein Geiselvideo veröffentlicht. Ein Geiselvideo einer jungen Frau. In dem Video ist zu sehen, wie ihr die Hände zittern. Sie weint und spricht im Grunde gleichzeitig. Die Menschen hier gehen deshalb davon aus, dass sie dazu gezwungen wurde. Ihre Familie hat auch darum gebeten, mal von Fotos abgesehen, dass dieses Video nicht veröffentlicht wird. Und in diesem 3,5-minütigen Clip, da macht die junge Frau der Regierung um Ministerpräsident Netanyahu schwere Vorwürfe. Sie sagt, Netanyahu wisse ganz genau, dass der Militäreinsatz im Gazastreifen, dass der am Ende nicht dazu führen wird, dass sie und die anderen Geiseln freikommen werden. Eine Position, die die Menschen, die Demonstranten hier hinter mir übrigens teilen. Von den Verhandlungen, so hören wir, die sind wohl ins Stocken geraten. Haupthindernis ist wohl gerade die Forderung der Israelis nach einer Liste mit den Namen der Geiseln und mit dem Gesundheitszustand. Und die Hamas sagt, sie ist nicht in der Lage, diese Liste vorzulegen, solange noch gekämpft wird.
Jörg Poppendiek in Tel Aviv, vielen Dank für die Information. Der Republikaner Mike Johnson bleibt Vorsitzender im US-Repräsentantenhaus. Er wurde gestern bereits im ersten Wahlgang in dem mächtigen Amt bestätigt. In seiner Antrittsrede bekannte sich Johnson zu den Plänen des künftigen US-Präsidenten Trump, den Regierungsapparat in Washington drastisch zu verkleinern. Die Nähe zu Trump bewahrte Johnson offenbar vor einer Schlappe, denn einige Republikaner hatten zunächst gegen ihn gestimmt, sich im noch laufenden Votum aber umentschieden.
Am Ende bekommt Mike Johnson doch schon nach dem ersten Wahlgang den Hammer überreicht. Machtsymbol des Vorsitzenden im Repräsentantenhaus. Doch der Weg dorthin war schwierig. Denn eigentlich fehlten dem Republikaner nach dem Wahlgang 2 Stimmen zur Mehrheit. Doch das Ergebnis wurde nicht offiziell verkündet. Stattdessen zog sich Johnson mit den Abweichlern zur Beratung zurück. Als sie zurückkehren, stimmen diese beiden doch noch für ihn, offenbar auf Druck des künftigen Präsidenten Donald Trump. Eine große Zahl von Amerikanern fordert, dass wir die Interessen der Amerikaner wieder an erste Stelle setzen. Und das werden wir tun. Doch sofort im Anschluss machen mehrere Abgeordnete vom rechten Rand der Republikaner klar, wir haben für Johnson gestimmt, weil wir Präsident Trump unerschütterlich unterstützen. Eigentlich macht Johnson ihnen jedoch zu viele Kompromisse mit den Demokraten. Während der offiziellen Bestätigung von Trumps Wahlsieg nun nichts mehr im Weg steht, kommen nahezu zeitgleich aus New York schlechte Nachrichten für ihn. Hier war Trump bereits im Mai schuldig gesprochen worden, Dokumente gefälscht zu haben, um eine Schweigegeldzahlung an eine frühere Pornodarstellerin zu vertuschen. Jetzt entschied ein Richter, das Urteil bleibt, anders als von Trump erhofft, bestehen. Das Strafmaß wird am 10. Januar verkündet. Ins Gefängnis muss Trump nicht. Mit Donald Trump wird in gut 2 Wochen der erste verurteilte Straftäter ins Weiße Haus einziehen. Das Regieren dürfte für ihn dabei trotz Mehrheit in beiden Parlamentskammern nicht einfach werden. Zwar gelang es Trump gestern, die Gräben in der Republikanischen Partei zu überwinden, doch das Drama bei Johnsons Wahl machte gleichzeitig klar, wie groß diese sind.
Seit Wochen schon gibt es Streit zwischen der ukrainischen Regierung und dem prorussischen Ministerpräsidenten der Slowakei, Fico. Auslöser ist der Stopp russischer Gaslieferungen durch die Ukraine seit Jahresbeginn. Ein entsprechender Transitvertrag war ausgelaufen. Kiew hatte lange im Voraus angekündigt, ihn nicht zu verlängern. Das stellt die Slowakei vor Probleme. Kaum ein anderes EU-Land ist so abhängig von russischem Gas.
Fico, verschwinde nach Moskau, steht auf dem Transparent. Demonstration gestern in Bratislava gegen die russlandfreundliche Politik des slowakischen Regierungschefs Fico. Auslöser des Protests ist auch russisches Gas. Das wurde bis zum Jahreswechsel vor allem von der Slowakei genutzt und auch nach Tschechien, Ungarn und Österreich weitergeleitet. Auch beim Treffen mit Putin im Dezember war es Thema. Fico fordert nun sogar eine Entschädigung von der EU für die entgangenen Durchleitungsgebühren nach dem Stopp des Gastransfers durch die Ukraine. Wir erwarten, dass die 500 Millionen Euro Ausfall von Brüssel kompensiert werden. Auch Ungarn will nicht auf Gas aus Russland verzichten. Premierminister Orbán gilt als Putin-nah. Mehr als 50% des ungarischen Gasverbrauches werden auch 2025 von Russland gedeckt, heißt es in Budapest. Statt über die Ukraine kommt das Gas für Ungarn künftig über den Umweg Türkei. Die Turkstream Pipeline leitet russisches Gas via Türkei und Bulgarien ins europäische Netz. Einen anderen Weg geht Österreich. Hier hat es das halbstaatliche Energieunternehmen OMV geschafft, mit einem juristischen Kniff aus den Verträgen mit Gazprom auszusteigen. Bis 2040 hätte man in Wien sonst noch mit russischem Gas heizen müssen.
Wenn man sich das prozentuell anschaut, zuletzt im Jahr 2024 lag der russische Gasanteil in Europa bei 16%, jetzt wird er bei ungefähr 12% zum Liegen kommen.
Die gute Nachricht für die europäischen Verbraucher: Der Preis für Erdgas ist trotz des Stopps der Lieferungen durch die Ukraine auch zu Beginn des Jahres 2025 nicht weiter angestiegen.
Schnee und Glatteis haben seit der vergangenen Nacht zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Vor allem der Norden war betroffen. Allein in Braunschweig meldete die Polizei mehr als 100 Verkehrsunfälle. Am Hauptstadtflughafen in Berlin wurden wegen der Glätte mehrere Flüge gestrichen. Auf der A1 bei Sittensen in Niedersachsen verunglückte ein LKW. Dabei wurden 4 Menschen verletzt.
Tausende Forellen mitten auf der A1. Durch Glatteis geriet ein Fischlaster kurz vor Mitternacht bei Sittensen zwischen Hamburg und Bremen in Schleudern, stellte sich quer. Ein nachfolgender LKW fuhr ungebremst auf. Ein riesiger Fischbehälter löste sich dabei.
Für die Tiere konnten wir nichts mehr tun, da die Sauerstoffflaschen, die die Tiere mit Sauerstoff versorgt haben, durch den Unfall auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden.
Einige Autofahrer konnten nicht mehr ausweichen. 4 Verletzte und etwa 7000 tote Fische. Das Explodieren einer Sauerstoffflasche konnte die Feuerwehr noch verhindern. Viele Unfälle gab es vor allem in Norddeutschland, auch auf Land- und Bundesstraßen wie hier im niedersächsischen Aurich. Starker Schneefall und Glätte auch im Rückreiseverkehr nach den Feiertagen auf der A4 in Sachsen zwischen Görlitz und Dresden. Hier blieb es in der Nacht bei Blechschäden. Ebenso wie bei gut 15 cm Neuschnee im Erzgebirge. Im bayerischen Sonnefeld kam ein Auto von der schneeglatten Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer. Alle 4 Insassen verletzt. In der Nacht zu Sonntag soll es sogar noch gefährlicher werden.
Was in der kommenden Nacht und morgen über uns hinwegzieht, ist eine Front, die erstmal Schneefall bringt, ca. 1 bis 5 cm Schnee, und das Ganze geht dann in Regen über. Und wo die Temperaturen noch unter 0 Grad sind oder Oberflächen gefroren, da gibt es dann entsprechend Glatteis.
Für morgen gilt also, rodeln wie hier auf dem Elbdeich in Wedel bei Hamburg, ja, das Auto aber wenn möglich besser stehen lassen.
Höhenflüge vor malerischer Kulisse. Auf der berühmten Schanze am Innsbrucker Berg Isel ist heute das 3. Skispringen der Vierschanzentournee ausgetragen worden. Für die deutschen Athleten ging der Tag ohne große Erfolge zu Ende. Pius Paschke erreichte als Bester den 8. Platz. Deutlich besser lief es für die 3 führenden Österreicher.
Der König von Innsbruck heißt Stefan Kraft, zumindest heute. Er ist der Allerbeste unter den Besten, die alle aus Österreich kommen. 3 am Berg Isel ganz vorn. 3 Österreicher führen in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee. Das gab es noch nie.
Ja, ist ganz ein besonderer Tag. Also der Weltcupsieg ist ein Kindheitstraum, ist unglaublich.
Der 31-Jährige siegt erstmals in Innsbruck und übernimmt die Führung in der Tourneewertung. Kraft gewann als bisher letzter Österreicher vor 10 Jahren die Vierschanzentournee und hat nach seinen Flügen heute beste Chancen, beim Abschlussspringen in Bischofshofen wieder ganz oben zu landen. Seine ärgsten Konkurrenten Landsmann Daniel Schofenig, der bisher Führende der Tourneewertung und heute Drittplatzierte, sowie Jan Hörl, 2. am Berg Isel. Deutschlands Skiadler grübeln. Pius Paschke springt ordentlich, aber es reicht einfach nicht für ganz vorn. Er wird 8.
Bei mir fehlt ein bisschen was, ist nicht ganz so die Leichtigkeit da, wie es schon im Winter war. Aber ja, ich bleibe da positiv und es kommen noch sehr viele Wettkämpfe im Winter, wo das auch wieder gelingen kann.
Die Vierschanzentournee ist etwas Besonderes. Für manche bleibt sie allerdings ein Fluch. Das Warten auf den nächsten deutschen Tournee-Gesamtsieg geht auch nach 23 Jahren weiter.
Vom Skifliegen nun zum Pfeilewerfen. Er ist aktuell der Beste in der Disziplin, die richtigen Felder auf der Scheibe zu treffen. Luke Littler, der neue Champion im Dartsport. Der 17-jährige Engländer hat gestern Abend in London das WM-Finale gewonnen. Im legendären Ali Pally, dem Alexandra Palace, zeigte er keine Nerven und besiegte den Niederländer Michael van Gerwen klar mit 7:3.
Jetzt hat er den wichtigsten Pokal der Dartswelt und krönt seine unglaubliche Erfolgsgeschichte.
I can't believe it. Honestly, I can't believe it.
Selbst Experten staunen, wie gut dieser 17-Jährige ist. Sein erstes WM-Finale im vergangenen Jahr hatte er verloren. Im zweiten klappt fast alles. Auch weil der erfahrene Gegner Michael van Gerwen viel zu viele Fehler macht. Luke Littler fliegt auf einer Euphoriewelle durchs Finale, ohne Druck und Nervenflattern. Der Engländer ist das Gesicht des modernen Dartsports. Er schließt neue Zielgruppen und kassiert allein für diesen Titel 600.000 Euro. Für Familie Littler geht's jetzt erstmal in den Urlaub. In gut 2 Wochen feiert der Engländer seinen 18. Geburtstag und dann ziemlich sicher weitere große Turniersiege.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 5. Januar.
Ein Atlantiktief lenkt deutlich mildere Luft heran, die bei uns auf Kaltluft trifft. Die Folge: erst kräftiger Schneefall, dann gefrierender Regen. Der Schnee zieht heute Nacht von Südwesten heran und zusammen mit teilweise gefrierendem Regen wird es gefährlich glatt. Auch morgen hält die Gefahr noch an, denn Schnee und Glatteisregen breiten sich Richtung Nordosten aus. In der Südwesthälfte fällt später nur noch Regen, der dann aber nachlässt, dazu windig, vor allem im Bergland stürmisch. An der Nordsee heute Nacht knapp über 0 Grad, sonst leichter bis mäßiger Frost. Im Nordosten morgen noch Werte um den Gefrierpunkt, im Südwesten dagegen schon zweistellige Plusgrade. Morgen deutlich milder und in der Nordwesthälfte windig bis stürmisch, dabei hier und da nass. In den folgenden Tagen unbeständig, teilweise windig und es wird wieder kälter.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr mit Ingo Zamperoni fragen wir, wer Österreich nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen künftig regieren könnte. Und wir zeigen, wie die italienische Stadt Mailand nun verstärkt gegen das Rauchen im Freien vorgeht. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.